Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Ulrike Herrmanns Sachbuch Das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden, untersucht die ökologische Grenze. Einer Wirtschaftsordnung, deren Stabilität nach ihrer Analyse fortgesetzte Expansion voraussetzt. Die Wirtschaftsjournalistin argumentiert dabei nicht mit einer pauschalen Verteufelung des Kapitalismus. Sie erkennt dessen historische Leistungen bei Wohlstand, Bildung, medizinischer Versorgung, demokratischer Entwicklung und Gleichberechtigung ausdrücklich an. Gerade diese differenzierte Ausgangslage prägt die Zuspitzung des Buches. Herrmann hält die verbreitete Erwartung, technischer Fortschritt und erneuerbare Energien könnten dauerhaftes Wachstum klimaneutral machen, für nicht tragfähig. Stattdessen entwickelt sie die Idee eines grünen Schrumpfens in den reichen Industrieländern. Das Buch verbindet Wirtschaftsgeschichte, Überlegungen zu Energie und Produktion sowie eine politische Zukunftsskizze. Es ist als verständlich geschriebenes, bewusst streitbares Debattenbuch angelegt. Es will nicht nur individuelle Konsumentscheidungen kommentieren, sondern die institutionellen Voraussetzungen von Wachstum, Finanzierung und Klimaschutz zur Diskussion stellen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Wachstumszwang, warum Herrmann Kapitalismus als strukturell expansionsabhängig beschreibt. Den Ausgangspunkt bildet die Unterscheidung zwischen der historischen Leistungsfähigkeit des Kapitalismus und seiner ökologischen Begrenzung. Herrmann beschreibt ihn als ein System, das außergewöhnliche Produktivitäts- und Wohlstandssteigerungen ermöglicht hat. Diese Anerkennung ist zentral, weil ihre Kritik nicht behauptet, frühere Gesellschaften ohne kapitalistische Dynamik seien gerechter oder lebenswerter gewesen. Ihr Argument lautet vielmehr, dass der Kapitalismus nicht einfach gelegentlich wächst, sondern für seine Stabilität auf Wachstum angewiesen ist. Unternehmen investieren, um Gewinne zu erzielen. Kredit, Renditeerwartungen und Beschäftigung sind in einer dynamischen Wirtschaft eng mit dieser Expansion verbunden. Bleibt sie aus, entstehen Krisen, Risiken, die sich nicht allein durch Appelle zu einem maßvolleren Konsum auflösen lassen. Damit verschiebt das Buch die Klimadebatte von einzelnen Produkten auf die Funktionslogik der Wirtschaftsordnung. Ein emissionsärmeres Auto oder eine effizientere Heizung können zwar sinnvoll sein, beantworten aber nicht die Frage, ob die Gesamtwirtschaft zugleich fortwährend mehr produzieren, verkaufen und Energie umsetzen kann. Herrmanns These ist radikal, weil sie Wachstum nicht als frei wählbares politisches Ziel behandelt, das man bei Bedarf abschalten könnte, sondern als systemische Bedingung. Daraus folgt ihre Diagnose: Wenn ökologische Grenzen verbindlich werden, gerät nicht nur ein bestimmter Industriezweig, sondern die kapitalistische Wachstumslogik selbst unter Druck. Zweitens, die Kritik am grünen Wachstum beruht auf Energie- und Ressourcenlimits. Herrmann richtet sich besonders gegen die Hoffnung, wirtschaftliches Wachstum lasse sich umfassend von Treibhausgasemissionen und Ressourcenverbrauch entkoppeln. Ihre Argumentation setzt bei der materiellen Grundlage jeder Produktion an Güter und Dienstleistungen benötigen Infrastruktur, Maschinen, Transporte, Gebäude oder digitale Systeme und damit Energie sowie Rohstoffe. Effizienzgewinne und Elektrifizierung können den Verbrauch pro Einheit senken. Nach Herrmann reichen sie jedoch nicht aus, wenn die Menge der produzierten und konsumierten Leistungen gleichzeitig weiter wächst. Fortschritt kann also Emissionen verringern, ohne den absoluten ökologischen Fußabdruck verlässlich schnell genug zu senken. Erneuerbare Energien spielen in ihrer Analyse keine Nebenrolle. Sie sind für eine klimaverträgliche Zukunft unverzichtbar. Sie bestreitet aber, dass ihr Ausbau ohne weiteres die bisherige fossile Energiemenge ersetzen und zusätzlich dauerhafte globale Expansion versorgen könne. Der Umbau verlangt selbst Anlagen, Netze, Speicher und Rohstoffe. Daraus entsteht ein Zeit- und Mengenproblem, das durch das Etikett Grün nicht verschwindet. Das Buch wendet sich somit gegen eine rein technische Beruhigungserzählung. Seine Zuspitzung lautet nicht, Innovation sei nutzlos, sondern Innovation muss innerhalb fester ökologischer Grenzen wirken. Wenn Klimaschutz ernst genommen wird, müssen besonders wohlhabende Gesellschaften nach Herrmann deshalb auch die absolute Größenordnung ihrer Wirtschaft und ihres Verbrauchs verringern. Drittens, grünes Schrumpfen meint eine regulierte Kreislaufwirtschaft statt bloßen Konsumverzichts. Als Gegenbegriff zum grünen Wachstum schlägt Herrmann grünes Schrumpfen vor. Gemeint ist nicht ein unkontrollierter wirtschaftlicher Einbruch, wie er in Rezessionen mit Arbeitslosigkeit, Unsicherheit und sozialer Ungleichheit auftreten kann. Vielmehr geht es um eine politisch organisierte Reduktion von Energie- und Materialverbrauch, die zentrale Versorgung sichert und Produktion auf Langlebigkeit, Reparatur und Wiederverwertung ausrichtet. Die Kreislaufwirtschaft erhält dabei einen anspruchsvollen Sinn. Es soll möglichst nur verbraucht werden. was dauerhaft im Kreislauf geführt oder auf andere Weise ökologisch verantwortbar bereitgestellt werden kann. Die Konsequenzen betreffen nicht nur private Kaufentscheidungen. Wenn knappe Energie und Rohstoffe gezielt verteilt werden, stellen sich Fragen nach Wohnraum, Mobilität, Ernährung, Industrieproduktion und öffentlicher Infrastruktur. Hermann macht deutlich, dass Einschränkungen in energie- und ressourcenintensiven Bereichen nicht bloß moralische Empfehlungen sein können, falls die Klimaziele tatsächlich verbindlich sein sollen. Zugleich widerspricht sie der Vorstellung eines Rückfalls in vorindustrielle Verhältnisse. Ihre Perspektive ist eine modern organisierte Gesellschaft mit weiterhin nötiger Technik und Innovation, aber mit deutlich geringerem materiellen Durchsatz. Politisch heikel ist der Verteilungsaspekt. Schrumpfung kann sozial regressiv wirken, wenn sie vor allem Menschen mit niedrigen Einkommen trifft, während Wohlhabende ihren Ressourcenverbrauch absichern. Das Buch legt deshalb nahe, ökologische Begrenzung als Frage demokratischer Regeln und gerechter Zuteilung zu behandeln, nicht als individuellen Lebensstilltest. Viertens. Die britische Kriegswirtschaft dient als Denkmodell für Planung unter Knappheit, für die Frage, wie eine Wirtschaft ohne gewöhnlichen Wachstumsimperativ organisiert werden könnte. Verweist Hermann auf die britische Kriegswirtschaft ab 1940. Dieses Beispiel soll nicht den Krieg verherrlichen oder als direkt übertragbaren Bauplan dienen. Sein analytischer Nutzen liegt darin, dass es eine hochindustrialisierte Gesellschaft unter extremer Knappheit zeigt, in der Produktion. Ressourcen und Konsum staatlich priorisiert und reguliert wurden. Rationierung, Lenkung und die Konzentration auf notwendige Güter machten sichtbar, dass Märkte nicht die einzige Koordinationsform für eine komplexe Wirtschaft sind. Hermann nutzt das Modell, um eine oft unausgesprochene Voraussetzung der Transformationsdebatte offenzulegen. Ein rascher und gerechter Rückbau klimaschädlicher Aktivitäten würde vermutlich mehr erfordern als CO2-Preise und freiwillige Nachfrageverschiebungen. Staatliche Planung könnte entscheidend helfen, welche Infrastruktur erhalten, umgebaut oder begrenzt wird und wie Grundbedürfnisse abgesichert werden. Damit verbindet das Buch Klimapolitik mit der Frage nach demokratischer Steuerungsfähigkeit. Gerade hier liegt auch ein wesentlicher Streitpunkt der Rezeption. Die historische Kriegswirtschaft war eine Ausnahmesituation und trotz starker Eingriffe keine einfache Alternative zum Kapitalismus. Daraus folgt nicht automatisch, dass sie eine dauerhafte freiheitliche und sozial gerechte Friedensordnung begründet. Hermanns Vergleich ist daher vor allem als provokative Denkfigur produktiv erzwingt dazu, die institutionellen Anforderungen eines geplanten ökologischen Umbaus konkreter zu benennen. Schließlich Finanzsystem und Übergangskonflikte, warum weniger Wachstum Banken. Gewinne und Absicherung berührt, ein wichtiger Beitrag des Buches besteht darin, die Wachstumsfrage nicht auf Fabriken, Verkehr oder privaten Konsum zu beschränken. Hermann betont, dass auch das Finanzsystem auf expandierende Einkommen und Erträge ausgerichtet ist. Kredite werden unter der Erwartung vergeben, dass Schuldner künftig ausreichend Einnahmen erzielen. Versicherungen und kapitalgedeckte Vorsorge kalkulieren mit Renditen. Unternehmen und Anleger orientieren sich an Gewinnen. Sinkt oder stagniert die Wirtschaftsleistung dauerhaft, geraten diese Erwartungen unter Druck. Deshalb wäre ein ökologisch notwendiger Rückgang nicht automatisch sozial verträglich, selbst wenn er physisch Ressourcen spart. Diese Diagnose erklärt, weshalb ein geplanter Übergang so schwierig ist. Ohne Regeln für Schulden, Kreditvergabe. Investitionen und soziale Sicherung könnte eine Schrumpfung, die bekannten Krisenmechanismen auslösen, Insolvenzen, Arbeitslosigkeit und öffentliche Einnahmeausfälle. Das Buch fordert damit implizit, ökologische Politik und institutionelle Reform zusammenzudenken. Klimaschutz wäre keine isolierte Umweltmaßnahme, sondern eine Umgestaltung wirtschaftlicher Koordination. Hermann vertritt dennoch nicht die Auffassung, Technik müsse aus einer künftigen Wirtschaft verschwinden. Innovation bleibt notwendig, etwa um Energie sparsam einzusetzen und Kreisläufe zu verbessern. Ihre Pointe ist jedoch zeitlich und systemisch zunächst müsse der Ressourcenverbrauch auf ein dauerhaft tragfähiges Niveau sinken. Erst innerhalb dieser Grenzen könne begrenzte Entwicklung wieder sinnvoll sein. Das unterscheidet ihre Position von Programmen, die allein auf Effizienz, neue Märkte und Investitionschancen setzen. Zusammenfassend: Das Ende des Kapitalismus richtet sich an Leserinnen und Leser. Die Klimapolitik nicht nur als Frage besserer Technologien oder persönlicher Konsumentscheidungen verstehen wollen. Besonders geeignet ist es für Menschen, die einen zugänglichen Einstieg in die Verbindung von Wirtschaftsgeschichte, Energieverbrauch und ökologischen Grenzen suchen. Vorkenntnisse in Volkswirtschaftslehre sind nicht erforderlich, wohl aber die Bereitschaft, eine sehr weitreichende These ernsthaft zu prüfen, dass die Klimakrise nicht am Rand, sondern im Kern der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung ansetzt. Der intellektuelle Ertrag liegt vor allem in der klaren Problemverschiebung. Hermann zwingt dazu, zwischen relativer Effizienz und absoluter Reduktion von Emissionen sowie Ressourcenverbrauch zu unterscheiden. Ebenso macht sie sichtbar, dass ein Übergang zu weniger materieller Produktion Fragen der Finanzierung, Versorgung, Verteilung und demokratischen Steuerung aufwirft. Diese Perspektive verhindert, Klimaschutz als folgenlosen technischen Austausch fossiler gegen erneuerbare Energie zu behandeln. Von vielen Büchern zu Nachhaltigkeit unterscheidet sich das Werk durch seine zugespitzte Ablehnung des grünen Wachstums und durch den Versuch, eine alternative Ordnung zumindest umrisshaft zu denken. Gerade die Vorschläge zur Umsetzung, einschließlich des Rückgriffs auf die britische Kriegswirtschaft, bleiben kontrovers und sind nicht in jeder Hinsicht überzeugend. Das ist jedoch Teil seines Werts als Debattenbuch. Es liefert keine bequeme Transformationsformel, sondern legt die Konflikte offen, die übliche Lösungsversprechen häufig ausblenden. Wer Hermann widerspricht, gewinnt dennoch ein präziseres Bild der Fragen, denen eine klimaverträgliche Wirtschaft begegnen muss. Wenn Sie unterstützen möchten Ulrike Hermann, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.